Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zuerst darf ich euch alle beglückwünschen und auch loben, dass in dieser Adventszeit euch diese Zeit genommen habt für den Herrn, um in die Stille zu gehen, um Jesus um seinen Segen zu bitten. Ich merke es immer wieder, es ist immer wieder die gleiche Versuchung bei uns allen, egal ob wir Priester sind oder Gläubige sind. Wir haben es immer so stressig, so hektisch im Alltag. Wir eilen von einer Sache zur anderen, von einer Aufgabe zur anderen. Und auch schlimmer, wenn der Computer da ist, dann von einer Sache zur anderen, von einem E-Mail zum anderen. Und ehe wir es uns versehen, merken wir, dass wir eigentlich von Gott weit weg sind. Wenn wir uns wieder aufgeregt haben über diese oder andere Nachricht oder wenn wir verletzt oder enttäuscht worden sind von diesem oder jenem. Und dann, wenn wir erstmal uns langsam entfernt haben von Jesus, dann bleiben auch die Leiden nicht aus. Und so ist es immer wieder wichtig zu sagen, stopp, halt, auch wenn jetzt Advent ist, wenn noch so viel vorzubereiten wäre, vielleicht noch Geschenke zum Kaufen wären oder was weiß ich, stopp, ich nehme mir jetzt wirklich die Zeit für mich selber, das heißt für meine Seele, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sollen ja den Nächsten lieben wie sich selbst. Und wann lieben wir uns selbst? Wann lieben wir unsere Seele? Wenn wir uns wirklich Zeit nehmen für Jesus, der uns den Segen bringt, die Kraft bringt, das Glück bringt, der uns wirklich den Heiligen Geist schenkt mit all diesen wunderbaren Früchten, die wir so dringend brauchen. Und so habe ich den heutigen Einkehrtag ein Thema gewählt, das mir sehr nahe im Herzen liegt. Über die Kraft des Segens. Und der Grund dafür ist auch der, dass ich gerade vor kurzem von meiner Mama erneut eine Niederschrift bekommen habe, von meinem Opa, der schon vor über 20 Jahren gestorben ist und noch vor seinem Sterben eben eine Niederschrift verfasst hat für seine Kinder, für seine Familie, gerade auch über dieses wichtige Thema, über das Segnen. Dass er selbst von einem begnadeten Menschen gelernt hat, dass er seinen Kindern, seinen Enkelkindern weitergegeben hat und dass wir jetzt auch weitergeben dürfen. Die Kraft des Segens. Ich möchte beginnen mit dem Wort Gottes. Wir wissen ja, der Segen, der gründet im Wort Gottes, in Jesus selbst. So hören wir im Matthäusevangelium, Ende des 9. und Anfang des 10. Kapitels. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und er sagte zu ihnen, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Vielleicht Ist es jemand aufgefallen, in diesem kurzen Text kommt es dreimal vor. Dreimal wiederholt Jesus das Gleiche. Also muss es sehr wichtig sein. Wir wissen immer wieder, dass die Dinge, die sehr wichtig sind, dreimal wiederholt werden. Dreimal hören wir von der Heilung. Der Heilung aller Krankheiten und Leiden. Also muss es für Jesus sehr wichtig sein. Und sicher, nicht nur damals wollte die Menschen heilen, sondern auch genauso heute. Die eigentliche Segensquelle ist Gott selbst, ist Jesus selbst. Und im Jukat auf Seite 170 hören wir, weil Gott die Liebe ist, möchte er uns seinen Segen spenden. Also der Grund des Segens Gottes ist seine übergroße Liebe. Dann lesen wir weiter, Seite 104 im Jukat. Segen ist das Gute, das von Gott herkommt. Segnen ist eine göttliche Handlung, die Leben schenkt und bewahrt. Gott, der Vater und Schöpfer alles Seins, sagt, es ist gut, dass du da bist. Es ist schön, dass es dich gibt. Und im apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium hören wir diese wunderbaren Worte. Jesus Christus liebt dich. Er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten. Und jetzt ist er jeden Tag lebendig an deiner Seite, um uns zu erleuchten, zu stärken und zu befreien. Befreien von all diesen Leiden, von all diesen Krankheiten, die wir zu tragen haben. Also wir dürfen immer wieder diese Einladung Jesu nützen, immer wieder zu ihm kommen, immer wieder um diesen Segen bitten. Und wenn wir uns noch erinnern, gerade an diesem Text, Jesus hat auch ganz konkret diese Segenskraft, diese Segensvollmacht weitergegeben an seine Jünger. Seine Jünger, sicher, es sind alle christlichen Getauften, aber ganz besonders alle Priester. Alle Bischöfe, die wirklich diese Vollmacht haben, diese Vollmacht zu segnen. Und wenn wir es noch genauer nehmen, ganz konkret empfangen wir diesen Segen durch die Kanäle der Gnade Gottes, durch die Sakramente. Einmal bei der Heiligen Messe, wo wir gerade am Ende der Heiligen Messe immer mit dem Segen des Himmels und der Erde beschenkt werden, wie es größer gar nicht möglich ist. Dann sei es im Sakrament der Ehe, wo Gott selber mit seinem Segen in diese Familie hineinkommen will, mit seiner Kraft. Sei es auch in der Krankensalbung bei all denen, die krank sind. So dürfen wir immer wieder uns an Jesus wenden und immer wieder voller Vertrauen sagen, ja Jesus, nimm du meine Schwachheit weg. Und gib mir deine Kraft. Aber Jesus hatte schon bei der Heilschwester Faustine bedauernd gesagt, wenn du gehorsam bist, nehme ich deine Schwachheit weg und gebe dir meine Kraft. Es wundert mich sehr, dass die Seelen diesen Tausch mit mir nicht eingehen wollen. Also wir sind hierher gekommen, um diesen wunderbaren Tausch zu vollziehen, Jesus unsere Schwachheit, unser Leiden, unser Gebrechen abzugeben und von ihm seine Kraft, seinen Segen zu schöpfen. Und immer wieder ist diese Frage, wollen wir wirklich diesen Segen Gottes haben? Wollen wir wirklich immer wieder Stille halten im Alltag, um von ihm diesen Segen abzuholen? Ich denke, hier ist auch noch ganz wichtig, noch eine andere wichtige Klarstellung, wenn es das Gottesbild betrifft, dass wir oder manche immer wieder denken, dass Gott straft, dass Gott böse ist, dass Gott die Unfälle verursacht, die Krankheiten, die Misserfolge. Wir wissen, dass eigentlich Gott ja die Quelle des Lebens ist und dass von ihm dieser Segen ausgeht. Also dass Unfälle, Katastrophen, Krankheiten und so weiter nicht die Ursache in der Liebe Gottes haben, sondern genau im Gegenteil, dass wir uns immer wieder von Gott entfernen, dass wir immer wieder uns von Gott trennen, immer wieder von ihm weglaufen und dann eben als Folge davon all diese Misserfolge, all diese Leiden, all diese Krankheiten tragen müssen. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder zurückzukehren, immer wieder umzukehren. Und unser ganzes Leben ist diese Umkehr zu Gott, die Umkehr, die Rückkehr zu Jesus, zur Segensquelle. Einmal die Umkehr, die Rückkehr zu Jesus in der heiligen Beichte, wo wir wirklich alles entfernen, was uns von Gott trennt. Wir kennen die 10 Gebote. Es ist ganz wichtig, auch hier immer wieder zum Prüfen, wie sieht es aus in meinem Leben? In welchem Gebot habe ich mich von dieser Segensquelle, von dieser Glücksquelle Gottes entfernt? Wichtig sind ja auch die sogenannten Grauzonen, über die Bruder Ahles ja schon gepredigt hat. Und ich draußen auch so eine kleine CD habe darüber. Diese Grauzonen, das, was wir gerne auch ausklammern aus unserem Leben. Diese Dinge, die auch ganz wichtig sind zu beobachten. Dann ist ganz wichtig, immer wieder die Blockaden zu entfernen. Gerade im Segensdienst merken wir, wie wichtig das ist, dass es nicht gleichgültig ist, ob wir in der Esoterik mitmachen oder nicht, sondern dass es sehr wohl immer wieder diese Entscheidungen sind, wo wir uns von Gott abwenden, wo wir die Hilfe woanders suchen, sei es im Aberglauben, sei es aber auch bei anderen Göttern, bei anderen Religionen. Und somit uns eigentlich für einen anderen Gott entscheiden und nicht für Jesus. Also ganz wichtig auch hier, immer wieder zum Prüfen. Wie sieht es aus? Habe ich schon wieder nachgegeben? Bin ich schon wieder irgendwo der Esoterik gefolgt? Obwohl im Katechismus Jukat 356 die Nummer ganz klar drinnen steht, dass die Esoterik mit dem christlichen Glauben nicht zu vereinbaren ist. Dann eine weitere Blockade, die wir auch immer wieder wiederholen, weil es so wichtig ist, ist die Unversöhnlichkeit. Wenn wir Groll haben, wenn wir verbittert sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir unser Herz verschließen, nicht nur dem Mitmenschen gegenüber, sondern auch der Liebe Gottes und somit dem Segen Gottes. Und dann eine weitere Blockade kann eben auch die Schuld sein, die auf der Familie liegt, wo dann oft Sühne notwendig ist. Ich denke an bekannten Sühnemessen, wo die Mutter Gottes schon in Lichern vor über 100 Jahren den Menschen gesagt haben, die Menschen sollen die heilige Messen feiern als Wiedergutmachung für die Schuld, für die Sünden, die sie und ihre Vorfahren gemacht haben. Ich sage, das ist ganz wichtig, gerade wenn wir an diesen Segen denken, wenn wir heute gekommen sind, um diesen Segen Gottes zu empfangen, wirklich umzukehren, zurückzukehren, wirklich alles zu entfernen, was uns irgendwie von der Liebe Gottes, vom Segen Gottes trennt.
Das Licht hat uns Gott geschenkt, Jesus seinen Sohn. Christus sind wir neu geboren, in ihm ist Heil und Rettung. Wahrer Mensch und wahrer Gott, er ist das Brot des Lebens, was ihm für die ganze Welt am Kreuz erhing.
Die Kraft des Segens, die Kraft des Segnens. Unser Opa, haben wir ja gewusst, er hat immer wieder uns die Kinder, die Enkelkinder fest gesegnet, so hat er es uns erzählt. Wir haben auch gewusst, in der Nacht hat er immer seine Gebetsstunde gehabt, jede Nacht von 2 Uhr bis 3 Uhr, auch noch vor seinem Sterben hat er diese Stunde einhalten dürfen, wo er für uns gebetet hat und uns alle gesegnet hat. Wir wussten auch, sein großer Wunsch, Herzenswunsch ist, dass Gott eine Priesterberufung hervorgehen lassen möge aus seiner Familie. Und dafür hat er auch lange gebetet und gesegnet. Jetzt erst im Oktober waren wir wieder bei einer Priesterweihe in Rom von unserem anderen Cousin Raphael, der Dritte aus unserer Familie, der jetzt zum Priester geweiht worden ist. Und so Gott will, dann in 2 Jahren, dann die nächsten 2 auch aus unserer Familie, also insgesamt 5 Priesterberufungen aus einer Familie von seinen ungefähr 20 Enkelkindern, also ein Viertel ist ganz gut. Wollen wir es hoffen, dass es in der Familie genauso geht, dann haben wir bald keinen Priestermangel mehr. Und das Wichtige ist auch, dass er all seinen Kindern, auch seinen Enkelkindern weitergeben wollte, dass eben auch der Priester diese Vollmacht hat zu segnen. Er hat es selber als ganz junger Mensch erfahren. Er war gerade 29 Jahre alt und in Mindelheim im bayerischen Allgäu zu Hause. Schon damals war er recht fromm, weil er war jeden Tag in der Frühmesse um 6.15 Uhr, bevor er dann zu seinem Beruf als Architekt gegangen ist. Und dort bei dieser Frühmesse ist ihm ein anderer Mann aufgefallen, etwas älter wie er, der auch sehr fromm gewesen ist. Und beide haben den Wunsch gehabt, irgendwie sich zu treffen, aber wir Deutschen sind halt mal keine Italiener. Die Italiener gehen sofort aufeinander zu, die Deutschen brauchen etwas länger, bis sie aufeinander zugehen. So war es wahrscheinlich auch dann damals. Haben beide den Wunsch gehabt, miteinander zum Reden, aber irgendwie haben sie es nicht eben den Mut aufgebracht. Und so hat eben dieser Mann, und so hieß dieser begnadete Mensch, Alois Schmid, gebetet: Herr, schau, da ist ein junger Mann, der es recht machen will, aber er kennt den Weg nicht. Schicke ihn zu mir, auf dass ich ihm den Weg weisen kann. Aber du brauchst ihn deshalb nicht krank werden lassen. Warum nicht krank werden lassen? Weil er hat die Menschen fest gesegnet. Ich kurz noch einen Rückblick auf sein Leben. Dieser Alois Schmid war eigentlich ein ganz einfacher Stallknecht aus Rechtes im Allgäu. Und schon als kleines Kind haben ihm diese Worte über den Segen aus dem Evangelium keine Ruhe gelassen, besonders aus dem Markus-Evangelium. Ich darf die Worte kurz zitieren. Es waren die Worte: Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das waren die Worte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 17 bis 18. Das sind ganz wichtige Worte über das Segnen im Namen Jesu, welche Wunder dann im Leben der Gläubigen geschehen können. Ich kenne auch eine andere Person, Niklaus Wolf aus der Schweiz. Auch er hat diese Worte gekannt und bereits 200 Jahre zuvor fest daran geglaubt und den Menschen, auch er war Bauer, den Menschen durch das Segnen im Namen Jesu unwahrscheinlich viel geholfen. Und jetzt, einige Jahrzehnte später, wieder ein einfacher Bauersknecht, der diese Worte hört und betrachtet und im Herzen bewahrt. Und diese Worte haben ihn nicht losgelassen. So hat er auch seinen Pfarrer als Kind bereits gefragt, was Jesus mit diesen Worten wohl sagen wolle. Aber der Pfarrer blieb ihm die Antwort schuldig. Ihn haben diese Worte Jesu nicht gleichgültig gelassen. Und so kam der Erste Weltkrieg, wo er eingezogen ist und hat eine schwere Verwundung bekommen. Und nach dem Krieg konnte kein Arzt ihm helfen, die Verwundung ist geblieben. Dann in diesem Glauben eben an diese Worte Jesu hat er dann zu Jesus gebetet, den Namen Jesu angerufen, sich selber gesegnet und das Wunder ist geschehen. Jesus hat ihn geheilt. Hier muss man sagen, hat er dann hier ein ganz besonderes Charisma gehabt, weil nicht jeder hat sofort dieses Charisma der Heilung. Er hat eben dieses Charisma der Heilung gehabt von Gott. Und dann eben in diesem Glauben, dass Jesus in seinem Namen mit dem Kreuzzeichen verbunden wirklich Wunder wirkt, hat er dann als Knecht im Stall die kranken Kühe gesegnet. Und wieder das gleiche Wunder, die Kühe sind gesund geworden. Dann sind die Menschen auf ihn aufmerksam geworden und sie sind in Scharen zu ihm gekommen. In seinen letzten Lebensmonaten waren es 80 bis 120 Personen täglich, die zu ihm gekommen sind und für die er gebetet hat und die er gesegnet hat. Sicher hat er Probleme bekommen, und zwar leider wieder von einem katholischen Priester, der ihn angeklagt hat. Und dann ging das vors Gericht, vor Memmingen, und da war ein protestantischer Richter, der diese Sache untersuchen musste und der dann festgestellt hat, ja, wenn heute ein gläubiger Christ deswegen verurteilt werden soll, weil er an die Kraft des Namens Jesu glaubt, im Namen Jesu segnet und den Menschen empfiehlt, das Weihwasser und andere geweihte Mittel zu nützen, also wenn er deswegen verurteilt werden soll, dann versteht er die Welt nicht mehr. Er hat diese Akte zugeschlossen und die Sache war erledigt. Gut, dieser Alois Schmid hat dann einen kleinen Trick angewandt. Er hat halt einen ganz kurzen Kurs gemacht von einer Woche, da war sowas als Heilpraktiker, obwohl er kein Heilpraktiker war, und hat dann an seine Türe das Schild Heilpraktiker hingemacht. Und es blieb aber so wie früher, die Leute sind gekommen, er hat gesegnet, gebetet und die Menschen sind gesund geworden. Er selbst hat immer wieder gesagt, er schöpft seine Segenskraft aus der Heiligen Messe. Deswegen war die tägliche Heilige Messe für ihn unwahrscheinlich wichtig und genauso auch eine lange Gebetszeit jeden Morgen. Dann das Zweite, was ganz wichtig war, dass er mir wieder gesagt hat, um den Menschen die Heilung zu bringen, ist es wichtig, das gute Verhältnis zu Gott wiederherzustellen. Wir haben vorher von diesen Grauzonen, von diesen Blockaden gesprochen. Das war ganz wichtig, er hat es immer wieder aufgegriffen. Zum Beispiel hat er zu Verlobten gesagt, die in der Sünde lebten, es ist sinnlos, wenn ihr zu mir kommt und um Heilung bittet, wenn ihr euer sündiges, intimes Leben nicht aufgebt. Oder auch zu anderen hat er gesagt, geh zuerst zur Beichte und dann komm und dann wirst du die Heilung bekommen. Und so war es auch immer wieder. So ganz wichtig für ihn immer wieder, das Verhältnis zu Gott in Ordnung zu bringen. Oder zu einem Priester, der eigentlich sterbenskrank war, der nur noch wenige Tage zu leben haben sollte, hat er gesagt, ja, geh in die Kirche und bete so, wie du noch nie in deinem Leben gebetet hast. Und dieser Priester hat die ganze Nacht wirklich durchgebetet, wie er noch nie gebetet hat, und war am nächsten Morgen gesund. So wie gesagt, hier zeigt er wirklich diesen Glauben auf, der uns immer wieder fehlt. Und wenn ich persönlich auf mein Leben schaue, dann kann ich sagen, ist interessant, immer dann, wenn Schwierigkeiten sind, wenn Krankheiten auftauchen, dann mobilisieren wir unseren Glauben, dann stärken wir unseren Glauben an die Kraft Jesu. Und kaum haben wir die Heilung bekommen, kaum ist alles gut, dann schlafen wir langsam wieder ein. Und immer wieder die Frage, wenn das nächste Problem kommt, die nächste Krankheit, und wird Gott auch jetzt helfen? Immer wieder müssen wir von Neuem unseren Glauben stärken, immer wieder, ja, Herr, sagen, wir wollen glauben, hilf unseren starken Glauben. Weil Jesus hat ja selber zugesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkörnlein, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, versetz dich, und er wird euch gehorchen. Sicher hat Alois Schmid auch oft tiefer geschaut und hat gesehen, dass wirklich auch Schuld auf diesen Familien liegt, Schuld, die Heilung verhindert. Und deswegen war es auch ganz wichtig, immer wieder auf die Sühne aufmerksam zu machen. Die Schuld zu sühnen, die auf den Familien liegt. Ich denke, hier sind ganz wichtig diese großen Sünden, die auf den Familien lasten können, wie zum Beispiel Mord. Denken wir nur an all diese Sünden, die im Zweiten Weltkrieg geschehen sind, die dann wirklich auf vielen Familien gelastet sind, wenn eben Vorfahren als SS-Männer oder Nazis vielleicht viele unschuldige Menschen verraten oder sogar getötet haben. Oder denken wir auch an die Schuld, das merken wir auch immer wieder im Segensdienst, wenn Vorfahren ganz massiv in der weißen oder schwarzen Magie tätig waren. Wir brauchen doch gar nicht so weit schauen. Es ist immer wieder erschreckend, wie das in unmittelbarer Nähe ist, wenn man hört, dass hier und dort Der eine oder andere sogar das sechste Buch Mose benutzt hat, ständig immer wieder, um seine eigene Familie zu verfluchen. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn dann dieses Leid hervorkommt. Und wie gesagt, hier ist es ganz wichtig, auch etwas tiefer zu schauen, wenn der einfache Segen nicht sofort wirkt. Und auch hier ist es auffallend für mich als Priester, dass wenn Familien wirklich in dieser Gnade Gottes sind, wenn diese Blockaden alle weg sind, kommt der Segen sofort an. Wenn er aber nicht sofort ankommt, dann müssen wir immer nachprüfen, ja, was sind hier eigentlich die Probleme? Wenn man dann betet oder gemeinsam sucht, dann wird man dann auch meistens fündig. Und es ist interessant, immer dann, wenn man diese Schuld Gott übergibt, wenn die Sühne geschieht, sei es auch durch das Sühnemessen, können wir immer wieder auch erfahren, wie Heilung geschieht, Befreiung. Leider musste dieser Allerschmied zu manchen auch immer wieder sagen, warum kommst du erst jetzt? Und er konnte manch nur Erleichterung schaffen, aber nicht mehr Heilung erbitten von Gott. Denken wir an jemanden, der vielleicht schon jahrelang Krebs hat und dann erst kommt und um Heilung bittet und dann erst anfängt, sein Leben aufzuarbeiten. Denken wir an die Feststellung vom Arzt Dr. Renner, der in der Krebspatienten behandelt hat, der eben sagt, dass es 8 bis 10 Jahre dauert, bis so ein Krebs sich entfaltet hat, entwickelt hat, bis man ihn dann nachweisen kann. Wenn man dann erst nach 18 Jahren kommt, dann kann es oft schon zu spät sein, vollständig wieder geheilt zu werden. Deswegen ist es wichtig, immer an diesem Gnadenstrom Gottes zu bleiben. Immer wieder sofort alles aufzuarbeiten, was als Lasten auf uns zukommt. Immer wieder Jesus alles sofort abgeben, immer zu schauen, dass wir in dieser Liebe Gottes bleiben. Eben zu diesem Allerschmied kam mein Opa mit 29 Jahren und sah auf eine ganz nette Art und Weise vorher schon das Gebet zitiert von diesem Alois Schmied. Der hat gebetet, also er braucht den Josef, so hieß mein Opa, nicht krank werden lassen, aber soll ihn irgendwie zu ihm führen. Krank geworden ist dann meine Oma, nicht mein Opa, und zwar mit einer Schlafkrankheit. Und da sie bereits 3 Kinder hatten, haben sie ja gemeint, ja gut, es sind 3 Kinder im Haus, die Oma kann jetzt nicht die ganze Zeit schlafen. Also haben sie sich entschieden, zu diesem Alois Schmied zu gehen und ihn um Rat und um Gebet zu bitten. Und dann kamen sie zu ihm in sein Haus. Die erste Frage, als er die Oma gesehen hat, ja, ist ihr Mann auch da? Er hat gesagt, ja, ist auch da. Dann hat er beide gerufen und ins Esszimmer weitergeleitet, wo einige Priester sich getroffen haben zu einem Gespräch, gerade über die Segenskraft der Priester. Und dort durften sie zuhören bis Mitternacht. Und immer wieder kam der Alois Schmied, wenn er gerade einen Patienten wieder heimschicken konnte, und hat weitere interessante Neuigkeiten gegeben. Und dann kam leider der Krieg und mein Opa durfte dann der Chauffeur sein von diesem Alois Schmied und ihn begleiten und auch vieles, vieles von ihm erfahren. Und noch eine nette Begebenheit, eben mit dieser Schlafkrankheit hat mein Opa dann Mitternacht natürlich noch erinnert, warum sie eigentlich gekommen sind zu ihm. Er hat gesagt, ja, ja, das ist kein Problem, in Kürze ist diese Schlafkrankheit wieder weg. Und der Grund dafür ist, dass die Oma ein Kind erwartet. Dieses Kind war zufällig meine Mama. Und dann hat er noch gesagt, nach ihr kommen viele Priester, was mein Opa damals falsch verstanden hat. Er hat gedacht, so, die weiteren Kinder, die Gott ihm schenkt, werden dann alle Priester werden. Aber Gott sieht etwas weiter und er hat sicher an die Enkelkinder gedacht, eben, die dann Priester werden. Eben hier diese schöne Begegnung von meinem Opa mit diesem Menschen, der ganz tiefgläubig war an das Wort, das Jesus gesprochen hat und es auch wirklich gelebt hat. So hat er verschiedene Ratschläge meinem Opa gegeben, was er so niedergeschrieben hat. Ich kann es kurz zitieren. Also der Opa schrieb, dieser Alois Schmied segnete viel und wies auch mich an, dies zu tun. Alles ist Gabe Gottes für uns und alles soll wiederum zur Gabe Gottes und zum Segen der Menschen werden. Er zitierte dann auch eben was anders noch, mein Opa, zu diesem Alois Schmid: sind die Menschen geströmt, um von ihren Krankheiten und Gebrechen geheilt und von allen bösgeistigen Einflüssen befreit zu werden, um den Frieden in ihren Familien zu haben, sowie Glück und Segen für Hab und Gut im Beruf und im besonderen Glück im Stall und das Wohlgedeihen der Felder. Dann weiter hat dieser Alois Schmid meinem Opa empfohlen, er war ja Architekt, mein Opa, immer wieder den Baugrund zu segnen, das Fundament des neuen Hauses, den Baustoff und auch die Bauarbeiter. Hat ihm auch empfohlen, auch immer wieder gesegnete Medaillen mit einzubauen in den neuen Hausbau. Dann hat er empfohlen, die Frau, die Kinder und sich selbst immer wieder zu segnen, dann hier auch auf eine Art und Weise, die jetzt zum ersten Mal erst gelesen habe, obwohl ich schon vieles gewusst habe von ihm. Er war ja täglich in der Heiligen Messe, mein Opa, und so hat ihm geraten, wenn du von der Heiligen Messe heimkommst, dann schon beim Betreten des Hauses segne den Eingang, aber so, dass es niemand merkt. Es kann mit dem Daumen das Kreuzzeichen ganz unauffällig gemacht werden. Innen im Haus segne dann die Türen und alle, die hier ein- und ausgehen, und dann das ganze Haus. Das ist auch wieder dieser schöne Ausdruck, die Segensquelle ist Jesus Christus selbst. Und die innigste Vereinigung mit Jesus haben wir in der Heiligen Kommunion, wenn wir ihn empfangen. Wenn wir Jesus empfangen, sind wir selber wie eine Monstranz, in der Jesus gegenwärtig ist. Und wenn wir so nach Hause gehen und segnen, dann segnet Jesus selber das Haus. Auch noch einen anderen Ratschlag, gerade wenn Jesus in uns ist, sagt er dann auf dem Heimweg von der Heiligen Messe, solle die Menschen, die ihm begegnen, ins Auge schauen, damit er das, was er vom Herrn empfangen hat, auf diese Menschen übergeben kann, dass es übergehen kann auf diese Menschen. Ich denke hier auch an diese Ähnlichkeit mit der Stelle, wo die Mutter Gottes zur ihrer Base Elisabeth eilte. Sie war ja ganz erfüllt von Gott, sie hatte Jesus selber empfangen und wirklich Jesus hat durch sie auf ihre Base Elisabeth gewirkt, allein durch den Gruß. So ganz schön dieser Ausdruck, ja, wir brauchen oft gar nicht viel tun, aber immer wieder dran denken, dass Gott durch uns ja eigentlich wirkt, wirken will. So allein dieser Gruß, wo Maria Elisabeth grüßte, bewirkte, dass Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Und sogar Johannes vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Ja, so stark kann diese Wirkung sein. Wir dürfen es nicht übersehen, dass wenn Gott in uns auf ganz besondere Weise gegenwärtig ist, sicher jetzt mal durch die Taufgnade, deswegen können wir immer segnen, aber ganz besonders dann auch nach der Heiligen Kommunion, dass wir dann immer wieder segnen können und diesen Segen den Menschen, den anderen Menschen weitergeben können. Und dann hatte dieser Alois Schmid noch ein weiteres wichtiges Anliegen. Und dieses Anliegen galt den Priestern. Wir haben es ja am Anfang schon gehört in dieser Evangeliumstelle, wo zum einen Jesus diesen Auftrag gibt zum Segnen, und auch selber segnet und heilt und dann auch gerade auch diese Priester wählt, seine Jünger wählt und ihnen diese Vollmacht weitergibt. Sicher können wir sagen, ja schön, damals hätte ich vor 2000 Jahren gelebt, dann hätte ich ja jetzt zu Jesus gehen können, hätte Jesus berühren können, so wie diese eine Frau, die so krank war und hätte sagen können, ja Jesus, wenn ich nur den Saum deines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. Aber es ist ja nicht möglich, weil das war vor 2000 Jahren. Also können wir sagen, Jesus, ja, irgendwo ist es ja ungerecht. Mit damals vor 2000 Leuten haben die Menschen dich gesehen und heute sehen wir dich ja nicht. Und Jesus hat bereits damals vor 2000 Jahren an uns gedacht, damit auch wir auf ganz besondere Weise ihn berühren können, von ihm seine Heilungsgnade empfangen dürfen. Und deswegen hat er seiner Jünger eingesetzt. Deswegen hat er seinen Jüngern, den Priestern, seine Vollmacht gegeben. Und so wie damals die Menschen einen Menschen gesehen haben, nämlich Jesus, und daran glauben mussten, dass dieser Mensch nicht nur Mensch ist, sondern Gott selbst, so ist auch heute. Die Menschen sehen die Priester mit ihren vielen Fehlern und Schwächen und dürfen durch diesen Priester hindurchschauen, dass dieser Priester eigentlich die Vollmacht Jesu trägt. Ob dieser Priester es weiß oder nicht, es ist so. Jeder Priester hat diese Vollmacht von Jesus bekommen und kann genauso segnen und heilen, wie Jesus es getan hat. Und so lesen wir auch in dieser Niederschrift von meinem Großvater: Die große Liebe von Aloys Schmidt galt besonders den Priestern, um ihnen die Berufung, die Auserwählung und die Würde des Priestertums aufzuzeigen und klar und lebendig zu machen, auf dass sie wie ein zweiter Christus wirken können, um all die unermesslichen göttlichen Geheimnisse zu verwalten und auszuteilen. Woanders hat er dann auch gesagt, wenn die Priester wüssten, welche Macht sie haben, und die Hände des Priesters sind die Segenshände des Herrn. Deswegen auch früher, und auch heute gibt es noch manche, die ganz bewusst die Priesterhand küssen, nicht eben als die Hand dieses Menschen, sondern als die gesalbte Hand Jesu Christi. Weiter sagt er, immer ist es ja der Herr, der durch den Priester segnet. Und Aloys Schmidt konnte unterscheiden, ob ein Gegenstand von einem Priester geweiht war oder nicht. Ja, er kannte es, wenn eine gesalbte Priesterhand einen Gegenstand berührt hatte. So gibt es ja auch andere heiligmäßige Menschen, wie die Resel Neumann von Konnersreuth in Deutschland, die auch diese Gabe gehabt hat, dass sie gespürt hat, was gesegnet war und was nicht. Was wir leider nicht spüren, aber es ist so ein gewaltiger Unterschied. Und ich denke, es war auch damals der Papst, der sie täglich gesegnet hat. Und sie hat es wirklich gespürt, diesen Segen. Und einmal hat sie gesagt, ja, heute hat der Papst vergessen, mich zu segnen. Und sagte jemand, ja, heute ist nämlich auch der Papst gestorben. Also so stark hat sie es gespürt, immer wieder diesen Segen. Noch ein Gedanke von diesen Aloys Schmidt über die Priester. Nie kritisierte er einen Priester. Und eindringlich sagte er mir, dass ich nie einen Priester, können auch in Klammern dazu sagen, Bischof oder Papst, kritisieren oder abfällig beurteilen soll, weil wir nie die Ursache für ihr Verhalten kennen. Diese sei oft, dass für die Priester, in Klammern wieder, Bischöfe oder Papst, zu wenig gebetet würde. Und so bat er viel, für die Priester zu beten. Also wenn wir bedenken, was für Vollmacht jeder Priester hat, dann verstehen wir auch, dass der Böse gerade auch die Priester angreift, die Priester durcheinander bringen will, in Verwirrung bringen will oder auch, dass sie einfach resignieren. Also wenn wir gute Priester haben wollen, dann müssen wir für sie beten, so wie es heißt, für einen guten Priester sollen Hunderte beten, für einen guten Bischof Tausende, für einen guten Papst Millionen. So beten wir wirklich für unsere Hirten, die uns diesen Segen Gottes ständig weitergeben sollen. Und wenn wir irgendwie Fehler oder Schwächen erkennen bei diesen Hirten Gottes, dann sollen wir es als Einladung nehmen, noch mehr für sie zu beten und noch mehr sie zu segnen. Und so beendete sich auch das Leben von diesem Aloys Schmidt schon sehr früh. Mit 46 Jahren ist er heimgegangen. Und so aus diesem Grund, dass er ja gerade den Priestern weitergeben wollte, dass sie eigentlich diese Segensvollmacht haben. Und auf diese Weise hat er auch einem jungen Spätberufenen geholfen, dem Heribert Gropper, Priester zu werden, hat ihm das ganze Studium auch bezahlt. Und dieser Heribert war erst gerade 2 Jahre Priester, ein junger Kaplan, und wurde sterbenskrank. Und dieser Alois Schmidt hatte von Gott diese Gnade, dass er mehr erkennen konnte und hat dann gemerkt, ja, das ist jetzt eine Krankheit, die wirklich zum Tod führt. Darauf hat er dann gesagt, ja, er ist Priester. Er kann nicht sterben. Und so hat er einen Handel mit Gott gemacht und hat gesagt, Gott, nimm du mein Leben für sein Leben. Und Gott hat es angenommen. Dieser Heribert war dann ganz schnell gesund und dieser Alois Schmidt war dann plötzlich krank, ein paar Tage. Und dann hat er Gott sein Leben hingegeben. Eben mit diesen Worten, es ist vollbracht. So, wir sehen diese Liebe dieses Menschen und sein Lebensopfer für diesen jungen Priester, der dann sehr lange segensreich gewirkt hat, der dann mit über 90 Jahren als Priester gestorben ist. Soweit diese Gedanken von meinem Großvater. Sonst wirklich zeigen, wie sehr Gott uns liebt und dass er uns immer wieder diese heiligmäßigen Menschen schenkt, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass das, was im Evangelium steht, wirklich wahr ist. Dass wir wirklich den Glauben haben dürfen in diese Worte Jesu. Alle, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, werden diese Zeichen begleiten, dass sie segnen können im Namen Jesu und vielen Menschen helfen und auch viele Menschen heilen können.
Jesus, my good.
Ein weiterer Gedanke, der sehr wichtig ist, gerade wenn es um das Thema des Segnens geht, es ist die Kraft jedes Wortes, das wir haben. Wir wissen, Gott hat die Welt erschaffen durch ein einziges Wort, durch das Wort es werde, fiat, es werde. Und dieses Wort Gottes hat es so eine gewaltige Kraft, dass die ganze Welt entstanden ist. Und auch wir haben mit unseren Worten diese Kraft zu schaffen oder niederzureißen. Das hat auch dieser Alois Schmid gerade beim Hausbau darauf geachtet, dass die Bauarbeiter auf keinen Fall fluchen beim Hausbau. Weil so wie er an den Segen Gottes geglaubt hat, so hat er genauso gewusst, wie schädlich Fluchworte sind oder Festlegungen. Und hier dürfen auch wir darauf achten, auf unsere Worte. Ob wir jetzt bewusst sagen, im Namen Jesus segne ich dich, oder nur ob wir Gutes sagen oder Schlechtes sagen, seien wir uns bewusst, diese Worte, die wir aussprechen, haben ihre Wirkung. Und deswegen auch diese ernsten Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium. Aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen oder verdammt werden. Also passen wir auf diese Worte. Weil gerade auch die Worte können sehr viel Segen bringen oder sehr viel Unheil bringen. Besonders aufpassen dürfen die Priester auf ihre Worte. Wir haben schon gehört, die Priester haben die Vollmacht zum Segnen, als noch eine größere Kraft zum Segnen. Ich habe es selber mal ausprobiert, früher, schon lange ist es her, mit dieser Pflanze, mit dieser Zimmerpflanze, die plötzlich voller Blattläuse war. Und zuerst will man es den normalen Weg nützen. Ich habe ja dann meinem Bruder gebeten, dass es irgendwie dieses Gift streut, damit diese Blattläuse eben zugrunde gehen, eingehen. Er hat es dann gemacht und so kräftig dann dieses Gift ausgestreut, dass die ganze Pflanze eingegangen ist. Das war dann etwas zu viel des Guten. Aber ihm tat es dann doch leid, dass er meine Pflanze kaputt gemacht hat. Hat mir dann eine ähnliche Pflanze besorgt. Aber leider, die war dann wenig später auch wieder voller Blattläuse. Das habe ich gewusst, also jetzt gebe ich meinem Bruder natürlich nicht mehr die Pflanze, jetzt geht sie vielleicht wieder ein. Aber habe dann wirklich an diesen Glauben, an das Wort, an das Segnens gedacht. Und Gegenteil von Segen ist Fluch. Wir wissen ja gerade auch im römischen Ritual, im Segensbuch, gibt es auch gerade diese Flüche zur Abwehr von Ungeziefern, wo es dann wirklich heißt, im Namen Gottes fluche ich dir, du Ungeziefer, du sollst abnehmen und verschwinden. Und so habe ich wirklich in diesem Glauben an dieses Wort voller Kraft eben diesen Blattläusen befohlen, im Namen Jesu zu sterben. Bin ich rausgegangen aus dem Zimmer, als ich wenig später zurückkam, waren die grünen Blattläuse alle weiß, schneeweiß, so wie Skelette. Das war für mich dann schon auffallend. Und auch wieder eine Lehre, wie wir aufpassen müssen, wir Priester, auf jedes Wort. So ist auch ein alter Priester in Rom uns damals gesagt hat, dass er sich bewusst ist als Priester, dass er unwahrscheinlich aufpassen muss auf jedes Wort, das er spricht. Weil nur einmal hat er einem bösen Menschen gesagt, du sollst den Tag heute nicht überleben. Und am gleichen Tag ist dieser Mensch noch gestorben. Also wie gesagt, wir müssen aufpassen. Wir können mit dem Wort aufrichten, segnen oder auch niederreißen. Sicher manchmal ist es notwendig, als Priester nicht zu segnen, sondern das Böse zu bannen, wie es in dieser vielleicht manchen bekannten Geschichte vom Cenacolo schon war, wo tausende Ratten waren, wo auch wieder die Kammerjäger nicht helfen konnten, weil die Jungs sonst in der Gefahr waren, daraus sich Drogen zu machen. Dann gingen wir zu zweit mit Bruder Alois hin, um dieses Ungeziefer, um diese Ratten zu bannen. Und wir haben es dann auch wirklich gebannt mit diesem sogenannten Fluch im Namen Gottes. Sie sollen eben einfach weniger werden und verschwinden, außer sie seien auch notwendig den Menschen. Und auch hier ist das Gleiche geschehen. Nach kurzer Zeit waren alle Ratten weg, so wie es der Leiter ja vom Cenacolo dort dann berichtet hat. Alle Ratten haben ihre Koffer gepackt und sind abgezogen. Ich sage, das ist dann immer wieder schön, das zum Erleben. und auch für uns Priester dann auch immer wieder so ein Aha-Erlebnis, also mit dem Segen stimmt's wirklich, Gott hat wirklich uns diese Kraft zugegeben, zu segnen. Sicher uns Priestern auf ganz besondere Weise, auch, aber auch euch allen, die getauft sind, alle, die durch die Taufe die Gnadenwirkung des Heiligen Geistes haben. Ich darf kurz an die drei Wirkungen des Segens erinnern. Erstens, erste Wirkung des Segens: immer da, wo Menschen segnen, muss Satan mit seinen Mächten zurückweichen. Wo Menschen segnen, werden Menschen und Gegenstände der Macht Satans entrissen. Ganz sicher, hauptsächlich durch die Taufe, wissen wir, durch diese Segnung in der Taufe wird auch der Mensch auf ganz besondere Weise dem Bösen entrissen. Er wird ein Kind Gottes. Dann aber auch sonst dürfen immer wieder segnen, um alles der Macht des Bösen zu entreißen. Denken wir zum Beispiel an den heiligen Benedikt, der von seinen Mitbrüdern vergiftet werden sollte, die ihm einen Giftbecher gereicht haben. Und er hat diesen Giftbecher gesegnet im Namen Jesu und dieser Giftbecher ist zersprungen. Also wirklich diese erste Wirkung, wir dürfen immer wieder dran denken, wenn wir segnen, das Negative, das Böse muss zurückweichen. Gott ist der Sieger, Gott ist der Herr. Und wir lesen sie auch in der Heiligen Schrift, dass der Böse dem Herrn Jesus gehorsam sein muss. Er will es nicht, aber er muss. Ja? Und das ist wichtig zum Wissen, wir sind eigentlich immer die Stärkeren, wenn wir mit Jesus sind, in seiner Gnade sind und mit Jesus segnen, brauchen wir wirklich absolut keine Angst haben, weil er ist auf unserer Seite, der allmächtige Gott, der große Gott. Und selbst der Satan muss ihm dienen. Satan hat nur deswegen Macht, weil die Menschen es ihm immer wieder durch die Sünde, durch das Böse, das sie tun, geben. Aber sonst hätte er keine Macht. Deswegen dürfen wir auch hier vertrauen. Ja, wir sind auf der Seite des Stärkeren, auf der Seite unseres Herrn, auf der Seite Jesu. Wir brauchen das Böse nicht fürchten. Und da gibt es so viele wunderbare Sätze aus der Heiligen Schrift, die ihr euch suchen könnt. Denke 365 Mal, wo es heißt, fürchte dich nicht. Oder dieser Psalm: vom guten Hirten muss ich auch wandern durch finstere Schlucht. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. So die erste Wirkung, immer wo wir segnen, muss das Böse zurückweichen. Die zweite Wirkung des Segens: es geschieht Heilung des Menschen an Leib und Seele. Wo Menschen segnen, kann Heilung geschehen. Oder Krankheiten brechen erst gar nicht aus. Gott wirkt dann und bewahrt uns vor Unheil. Ich denke auch hier, gibt es viele Beispiele, wie gerade durch den Segen immer wieder Menschen gesund werden oder auch einfach diese Kraft bekommen, ihre Krankheit zum Tragen. Dann die dritte wichtige Wirkung des Segens ist die heiligende Kraft für die Seele des Menschen. Durch Segnen wird die Kraft des Guten im Menschen freigesetzt. Menschen können ihr Glaubensleben entfalten, besser beten. Sie wachsen in der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das ist auch hier diese wunderbare Wahrheit. Wir wissen es ja, wenn wir uns immer wieder segnen lassen, wir merken selber, wie wir uns leichter tun. Da denke ich auch an mich. Manchmal ist es interessant, wenn man einen Segen bekommt, ja, die körperliche Krankheit, es war damals eine Grippe, die ist trotzdem geblieben. Aber ich habe innerlich so eine Kraft gehabt, dass ich mich so wunderbar gefühlt habe, dass es wirklich wie eine Ferienzeit war, diese Krankheit, weil alles Negative eigentlich weg war. So hier diese heiligende Kraft für die Seele des Menschen, dass er wirklich immer mehr wachsen in der Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Dann gibt es verschiedene Arten des Segnens. Wir wissen ja, die Eltern segnen ihre Kinder und auch die Kinder dürfen wieder die Eltern segnen. Das ist auch so schön bei uns zu Hause, auch jetzt noch, wenn wir zu Hause sind, auch immer abends geben uns die Eltern das Kreuzzeichen, das Kreuzlein auf die Stirne und auch wir segnen unsere Eltern. Da Dann gibt es den bekannten Muttersegen während der Schwangerschaft. Auch der wirkt immer wieder wunderbar, besonders auch in der Geburtsstunde erfahren wir, wie wunderbar der Segen wirkt, wenn man diese Geburtsstunde dieser Menschen segnet. Dann weiter beim Verlassen des Hauses dürfen immer wieder das Weihwasser nehmen und uns segnen. Und hier ist so wichtig, gerade wenn wir mit dem Auto losfahren, denken wir daran, Gott will nicht einen plötzlichen Tod, Gott will den Unfall nicht. Aber wir müssen ihn immer wieder bitten und uns segnen und so diese Kraft Gottes auf uns herabholen. Dann abends von dem Schlafengehen auch immer wieder der Segen, auch hier dran denken, der Segen verbunden mit der Vergebung. Wie es im Epheserbrief heißt, 4,26, die Sonne soll über unserem Zorn nicht untergehen. Ganz wichtig am Abend, sich immer aussöhnen, wenn in der Familie irgendwas war, und sich gegenseitig segnen. Dann auch, das ist sicher das Allerschwierigste beim Segnen, all diese Segnen, mit denen wir Probleme haben, unsere sogenannten Feinde, alle, die uns unsympathisch sind, alle, die uns Schwierigkeiten machen, die uns enttäuschen. Wir wissen, es ist nicht leicht. Und doch sagt Jesus, zum Beispiel in Lukas 6, 28, segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln. Und die Erfahrung zeigt wirklich, wir können die Menschen nicht verändern, aber wir können uns verändern. Das ist eine ganz wichtige Regel. Und wenn wir ständig segnen und segnen und segnen, dann ändern sich diese Menschen. Weil unsere Körpersprache allein schon diesen Segen Gottes auch ausdrückt. Und so hat auch eine Frau Ellen Page sehr schöne Erfahrungen zusammengeschrieben, wo sie auch immer wieder den Menschen geraten hat zu segnen, gerade auch den Unsympathischen, mit diesem Satz, ich segne dich, du liebes Menschenkind, im Namen Gottes. Darf hier ein paar Absätze zitieren, weil sie ja nett geschrieben sind, wo es wirklich zeigt, wie Menschen sich ändern, wenn wir sie immer wieder segnen. Einer Freundin riet ich, deren Schwiegertochter sich öfter vor sie stellte und sie beschimpfte. Sie meinte, das hilft doch bei der nicht. Aber ich blieb dabei, versuch es doch. Als es wieder einmal so weit gewesen war, rief sie mich an und erzählte, sie habe die junge Frau nur lieb angeschaut und in Gedanken gesagt, ich segne dich, du liebes Menschenkind, im Namen Jesu Christi. Da habe sie plötzlich mitten im Satz aufgehört, sei ihr weinend um den Hals gefallen und habe sie um Verzeihung gebeten. Was war geschehen? Meine Freundin hatte ihr aus ihrem Herzen ein tiefes Mitgefühl, eine Liebestrahlung zugesandt, welche das Herz der Schimpfenden erreicht hat. Wenn es auch nicht gleich hilft, es wird eine Wandlung eintreten. Geduld tut oft Not. Haben wir die nicht alle nötig? Da ist es, was die Bibel meint mit haltet an im Gebet. Gebt nicht auf, auch nicht, wenn es so aussieht, als sei es vergeblich. Wie oft erlebe ich bei meinen Patienten, dass die Ursache ihrer Krankheit eine schwere seelische Verletzung ist, die sie nicht vergeben können. Manchmal ist es ihnen nicht einmal bewusst. Auch Hass, den jemand in sich trägt, vergiftet die Körperzellen und kann Krebs auslösen. Einer Kranken, die ihren Mann hasste, riet ich, ihn zu segnen, worauf sie empört aufsprang und schrie, was, den soll ich auch noch segnen, der mir das alles angetan hat. Ich bat sie liebevoll, es doch zu versuchen, es einfach erst einmal so daher zu plappern, ich segne dich, du liebes Menschenkind, im Namen Jesu Christi. Immer wieder, immer wieder. Nach ein paar Wochen rief sie mich an und erzählte, ich habe ihnen zuliebe diesen Segen erstmal nur so dahergeplappert, weil sie sich doch so viel Mühe mit mir gegeben haben und ich sie nicht enttäuschen wollte. Und dann habe ich gemerkt, dass es immer leichter ging und immer ein bisschen mehr Herz mit hineinkam. Nun kann ich aus tiefstem Herzen sagen, mein Mann hat sich sehr gewandelt. Es ist alles leichter geworden. Wir sehen, wichtig ist, dass wir uns verändern, dass wir uns verwandeln, dass wir wirklich zu Segenspendern werden, dass die Liebe Gottes wirklich durch uns auf die anderen Menschen kommen kann. Dann noch sicher die Frage, die viele wissen, wie kann ich segnen? Wir können segnen im Namen Jesu, im Namen der Dreifaltigkeit Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Wir können auch verschiedene Segensgebete nutzen, die sehr schön sind. Oder wir können auch mit dem Weihwasser segnen und immer wieder auch aus der Ferne die Menschen segnen, sei es die eigenen Kinder, Enkelkinder oder auch unsere Feinde, immer wieder segnen. Bei kleinen Dingen hat jeder Christ diese Segenskraft zu segnen. Wenn wir merken, es ist eine schwierigere Sache, eine Sache, die unsere Kräfte übersteigt, da können wir die Priester immer wieder um diesen Segen bitten. Auch wenn sie vielleicht am Anfang etwas seltsam reagieren, sich nicht rausbringen lassen, sondern einfach so ganz nett immer wieder den Priester daran erinnern, dass er doch die Segenskraft hat und dass er segnen möge. Wie gesagt, wir brauchen nicht auf das Leben des Priesters achten, weil es ist immer Jesus, der segnet. Und jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch hat leider Sünden. Und trotzdem kommt der Segen durch diese Menschen, auch durch die Priester, wie es der heilige Augustinus sagt, ganz rein, auch durch einen schmutzigen Kanal, der zum Beispiel ein Priester sein könnte. Und zum Abschluss darf ich noch erinnern an den Segenskreis, der schon einige Jahre existiert und schon viele tausend Mitglieder hat. Wer möchte, kann sich gerne auch dort eintragen lassen. Es ist keine Verpflichtung zu neuen Gebeten oder neuen Verpflichtungen, die man machen müsste. Es ist einfach diese Einladung, täglich selbst fest zu sehen, in sich selber, die anderen Menschen und morgens und abends den Priestersegen zu empfangen, den viele Priester, ich auch, immer wieder täglich spenden. Und auch sicher auch diese Möglichkeit, wenn irgendwie Probleme sind in euren Familien, in eurem Leben, wo ihr selbst nicht durchkommt, wo ihr dann auch euch an uns Priester wenden könnt mit der Bitte um einen besonderen festen Segen in eurem Anliegen.